nicht ausdenken. 60 Minuten Volldampf. Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch ist wieder Montag. Hallo, liebe Gemeinde. Hier ist die Glanzparade bei Sky mit Thomas Wagner.
Hallo, moin, moin.
Frank Buschmann ist malat, ne? Da ist die Achillessehne, macht Probleme, ja, weil der natürlich Tag und Nacht die Berge hochrennt.
Also ich kenne niemanden,
der wirklich, her.
Ja, genau.
Ne? Also irgendwann, wenn ich Achillessehne wäre, würde ich mich auch irgendwann entzünden. Also die Achillessehne von Frank Buschmann.
Und wir haben besorgniserregende Bilder von der Achillessehne gesehen.
Unappetitlich.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, oder, aber na,
ja,
schmerzhaft.
Gut. Ja, gut. Vielleicht deutet sich ja auch eine neue Karriere an, wer weiß es denn. Timo, guten Abend.
Guten Abend.
Herrlich. Wir starten mit dem Wagner der Woche.
Ja, jetzt machen wir mal was ganz anderes.
Etwas ganz anderes.
Der Wagner der Woche.
Ja, die Rojo Blancos. Atletico Madrid, der Sisyphus des europäischen Fußballs.
Ja, leider, ja.
Also das ist für mich von allen Spitzenclubs in Europa der tragischste Club.
Ja.
Und deshalb möchte ich einfach den Sendereinstieg widmen.
Ja.
Dieser Verein hat alles gewonnen, bis auf die Champions League.
Ja.
Kämpft eigentlich als einer der 10, 15 größten Clubs Europas gegen den allergrößten in der eigenen Stadt.
Ja.
Und ist in allen Champions League-Spielen eigentlich ganz nah dran.
Ja.
2014 Ramos 93. Da frage ich mich jetzt noch, warum Oblak keinen an den Pfosten stellt.
Ja.
Elfmeterschießen 2016.
Ja.
Und das Ding ist jetzt die Krönung.
Das war die Krönung.
Wir haben ja geschrieben,
ja,
zusammen
in unserer Gruppe
in der Nacht.
Ja.
Ich habe bei meinem Freund Michel geguckt, bin zu Fuß nach Hause und war einfach nur traurig.
Geweint. Bin nach Hause gegangen, aber einfach
also
nur
geweint. Geweint nicht, aber ja, ich finde das Spiel, man kann ja auch sagen, am Ende war dann Real schon auch bisschen überlegen, das ist ein Spiel, das kann in beide Richtungen. Ja. Aber warum geht dieses Elfmeterschießen mal nicht in Atletico-Richtung?
Ja. Und aber die Art und Weise, wie es nicht in Atletico-Richtung geht,
genau,
es ist ja an Drama und an Tragik nicht zu überbieten.
Und ich sag's ganz ehrlich, du darfst diesen Elfmeter so nicht zurücknehmen. Es gibt 30 Videos,
ja,
und bei dem einen Video sieht man schon, dass der Ball sich bewegt. Da kann aber keiner sagen, ob es die Erschütterung des Fußes ist oder tatsächlich, ob er den kurz berührt. Aber so eine Entscheidung von der Tragweite zu treffen, es ist kein Chip im Ball, es ist wohl eine KI mit Kameras. Das tut mir in der Seele weh.
Ja, mir tut's auch weh. Ja. Also ich mag Real Madrid über alles.
Ja,
ich finde auch diesen Grundgedanken, diesen fantastischen Grundgedanken, die dieser Verein hat, absolut bewunderns- und bemerkenswert. Die Art und Weise, wie sie Größe spielen im Weltfußball und auch Größe darstellen im Weltfußball. Und auch dieses Spiel zahlt ja wieder auf die Marke Real Madrid ein, dass dieser Wettbewerb im Grunde nach den Königlichen benannt werden sollte. Weil irgendwie fügt sich dann doch immer alles in Richtung Real Madrid. Aber ich bin auch ein großer Freund von Atletico Madrid. Und irgendwann hat mal einer gesagt, im Fußball gleicht sich über die Jahre alles aus. Für Atletico hat sich über die Jahre hinweg in der Champions League nichts aus, also gar nichts,
nein,
sondern diese Schieflage wurde immer dramatischer und wird immer dramatischer.
Es begann 74 mit Schwarzenbeck in der 121. Minute. Sollten die Jüngeren mal nachlesen.
Ja.
Und es ist, die haben den Weltpokal gewonnen, den Europapokal, der Pokalsieger, den UEFA Cup, aber dieses Ding ist, die gewinnen noch mal gegen Real,
ja,
in der Meisterschaft, ja, oder im Pokal, aber in der Champions League gewinnen sie einfach nicht dagegen.
Also kommen nicht weiter gegen die, das ist...
Genau. Und dann muss man ja auch sagen, der erste Elfer von Atletico ist gut geschossen, der zweite ist dieses Alvarez-Drama.
Ja.
Dann hält Oblak ein und dann schießt der Atletico-Verteidiger gegen die Latte und Antonio Rüdiger mit dem schlechtesten je verwandelten Elfmeter aller Zeiten, ja, der dem Oblak den fast durch die Hose hinten raus und durch die Hosenträger wieder reinschießt. Das ist
Oblak einfach... Oblak ist für mich einer der, also vielleicht sogar im Moment der beste, ja, Torhüter der Welt. Also da kann man sich streiten, welche drei da zusammengehören.
Aber er gehört auf jeden Fall zu den Top 3. Aber Elfmeterschießen so,
Wirklich, das gibt's doch gar nicht.
Nein.
Also der hält auch mal einen Elfmeter,
ja,
aber der gewinnt denen kein Elfmeterschießen.
Genau. Und dann läuft Simeone nach diesem Spiel, also ich sitze auf der Couch in Lindenthal und bin fix und fertig. Und dann rennt der auf den Platz und peitscht das Publikum an, um die wieder aufzubauen.
Ja.
Und dann verlieren die gestern nach 2-0 Führung 4-2 gegen Barcelona.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie kannst du das jedes Jahr, der ist ja 13 Jahre,
ja,
da. Wie schaffst du das jedes
Jahr? Ich
denke,
irgendwann sackt er in sich zusammen,
ja,
und sagt, ich höre jetzt auf, ich gehe zurück nach Buenos Aires, mach da ein Boxgym auf,
ja,
und hau den ganzen Tag in den Sack um das zu verarbeiten, was ich hier in den letzten 15 Jahren erlebt habe.
Aber man hat das Gefühl, er wird mit jeder Chance, die weggeht, immer besessener davon.
Ja, er wird immer besessener.
Vielleicht ist es irgendwann im Finale 2032, ich weiß nicht wo, vielleicht irgendwo in Rom. Und im Moment des Schlusspfiffs.
Man hat ja, es gab ja mal so eine Phase Anfang des Jahrtausends, die etwas Älteren werden sich erinnern, rund um Valencia.
Ja, genau.
Also du hast gesagt, der FC oder CF Valencia, irgendwann, also das Mestalla war eine Festung, eines der faszinierendsten Stadien überhaupt.
Ja.
Steil, hoch.
Mitten in der Stadt.
Ein Kessel, mitten in der Stadt. Stimmungsvoll. Wenn du jetzt das alte Vicente Calderon, da ist so eine achtspurige Stadtautobahn ist da unterweg geknallt.
Ganz
also
genau.
Da war, wenn da Rush Hour war, hat das ganze Stadion gezittert. Da waren die ersten 100 Leute drin. Das war so ein Stadion, das wurde gebaut, keine Ahnung, in den 60er Jahren. Da haben sich so ein paar Baulöwen zusammengetan und haben zu sich gesagt, jetzt bringt mal jeder mit, was er hat. Der hatte rote Sitzschalen, der hatte grüne Sitzschalen. Also es war ein einfach zusammengeschustertes, aber sehr liebenswertes Stadion. Das Wanda Metropolitano ist eine sehr moderne Arena, wo ja auch schon ein Champions-League-Finale stattgefunden hat. Und trotzdem haben die das geschafft, diese Stimmung von dem einen in das andere Stadion zu transportieren. Das hängt ja sehr nah mit Diego Simeone zusammen. Also ein Club, der es unbedingt verdient hat, irgendwann mal Champions-League-Sieger zu werden. Und die Art und Weise, wie die immer an Real Madrid scheitern, es ist zum Mäusemelken.
Und du sagst es ja gerade, Valencia, die sind dann irgendwann nie mehr in den Champions-League-Finale gekommen.
Genau.
Ne? Die haben auch alles gewonnen, außer diesem Pokal.
Oder Hector Cooper damals.
Ja, klar, natürlich.
Wo du denkst, also jetzt...
Gaisca Mendieta.
Ruben
Baraja.
Ja.
Ach, was für eine Mannschaft.
Jetzt kann ich sagen,
bitte.
Ist ein Tor. Ne?
Ja, lieber Fußballgott, gib Atletico nochmal eine Chance.
Irgendwann muss Atletico mit Cholo Simeone Champions-League-Sieger werden.
Genau.
Damit sich irgendwie so, das muss sich so ein Kreis schließen. Also auch für dich oder
ja,
auch für mich.
Ja, für mich auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt in Depressionen versinken, gestern gab es was Schönes.
Ja.
Aber, nee, du wolltest noch was sagen?
Nee. Es gab was Schönes.
Gestern gab es was Schönes.
Im englischen Fußball.
Genau.
Newcastle United, die Magpies, gewinnen den ersten Titel seit 1967.
Seit 69.
Ja.
Wobei da, wenn ich das nur sagen darf, auch weil manche fragen ja immer so, wie ist das so? Es war ja der Messepokal, das ist der Vorläufer des UEFA-Cups, der Europa League.
Ja.
Und die UEFA tut sich ein bisschen schwer, den offiziell anzuerkennen, weil neben Vereinsmannschaften damals auch Messestädte mitspielen durften.
Ja.
Also Birmingham durfte Spieler von Aston Villa, von Birmingham City und von West Brom zum Beispiel einsetzen.
Ja, okay.
Trotzdem, großer Erfolg. Ich glaube, sie haben damals gegen Juve sogar, glaube ich, gewonnen.
Wenn du sagst, glaube ich, dann glaube ich dir. Und sie gewinnen gestern das Ligapokalfinale. Und zu Newcastle United haben wir eine besondere Verbindung. Es begab sich am Tage einer Champions League-Konferenz 20 Jahre her. Trainer der Magpies damals, Sir Bobby Robson, mit einer ganz jungen Mannschaft, der um den Einzug in die K.O.-Runde spielte, war so?
Genau, Newcastle hatte die ersten drei Spiele der Gruppe verloren und hat es dann geschafft, mit zwei Siegen wieder in Schlagdistanz
zu
kommen.
Und sie mussten in Rotterdam das Spiel
ganz
gewinnen
genau.
Und gleichzeitig musste Juve...
Gleichzeitig durfte Kiew nicht gegen Juve gewinnen.
So
im kalten
Im eiskalt,
Winter.
Im Kühlschrank.
Kiew, genau.
Und du warst in Kiew und ich war in de Kolb.
Genau.
Und wir haben uns beide so auf diesen Abend gefreut, dass wir am Ende... zwei Kommentatoren ein Spiel kommentiert. Wir waren beide bei der Rasselbande und die haben es tatsächlich geschafft. Ich meine, sie haben 3-0 gewonnen oder so.
Ja, 3-2 haben sie gewonnen in de Kolb. Und das Geile war, kurz vor Schluss gab es kein anderes Spiel mehr, wo überhaupt noch Spannung war. Und wir sind dann, es hieß dann so, Thomas in Kiew. Und ich so, ja, hier steht es immer noch 1-1, das würde dann reichen. Und jetzt nur noch die Frage, in St. James's, Wolfi, was macht die Rasselbande?
Was macht die Rasselbande? Und man sah, Sir Bobby Robson war damals schon so in der Phase, das ist nach wie vor natürlich ein großer Trainer, aber auch ein Trainer, der in die Jahre gekommen ist, der sich die Namen seiner Spieler überhaupt nicht mehr merken konnte. Da spielte Schola Miobi, wenn du dich dran erinnerst. Craig Bellamy spielte damals noch. Sullivan im Tor, meine ich.
Ja.
Wir hatten Gary Speed.
Gary Speed
hinten drin. Also eine Sensationstruppe, die es dann tatsächlich geschafft hat, nach drei Niederlagen, drei Siege oben draufzusetzen, in die K.O.-Phase einzuziehen. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, Newcastle United nochmal entsprechend zu würdigen.
Gegen
Liverpool, das eine tolle Saison gespielt hat, das jetzt aber zwei Schläge auf die Hauptsicherung bekommen hat.
Genau.
Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain
genau.
Und jetzt eben das Finale verloren. Also all coins on Meisterschaft.
Ja, aber ich würde jetzt gerne, jetzt gerade in dem Moment wäre ich jetzt gerne in Newcastle. Meinst du, was da los ist?
Ja. Parade.
Parade, alles. Parade. Tabs leer getrunken. Ja. Wahnsinn.
Ja, da ist ja der Blutscheich ist in Newcastle, ne? Ja. wenn ich's richtig weiß, ein saudischer, der saudische Scheich, hat da ein großes Invest getätigt. Und die Reaktion in Newcastle, nachdem der Scheich dort übernommen hat, war, Gott sei Dank, endlich sind wir dran. Also sie haben sich quasi gefreut, dass jetzt frische Geldmittel frei werden, um eben in die Mannschaft investiert zu werden. Und sie haben das sehr nachhaltig getan, nicht eben auf Teufel komm raus, sondern
haben auch an Eddie Howe festgehalten, dem Trainer, der genau. Einer der besten englischen Trainer, der das echt gut macht. Und was man ja nur sagen muss, nicht, dass nachher dann wieder kommt, ja, ihr feiert jetzt irgendwie Investoren aus, in der Premier League ist es anders. Da hat irgendwie fast jeder Club irgendwie jemand mit viel Geld, wo die dann herkommen. Das wird da nicht so hinterfragt. Das müssen wir nicht gut oder schlecht finden. Aber ich freue mich für die, doch, wir können das auch schlecht finden. Ich freue mich trotzdem für die Fans in Newcastle, weil das ist eine sehr strukturschwache Gegend eigentlich.
Absolut,
ne?
Absolut.
Und die sind so unfassbar fußballbegeistert. Ja. Es ist wahrscheinlich mit die Top-3-Stimmung auf der Insel.
Muss man sagen. Also jeder, der die Möglichkeit hat, in Newcastle mal den St. James's Park zu besuchen, sollte diese Chance unbedingt wahrnehmen.
Genau.
So, das war der internationale Block gleich zu Beginn. Timo sprachlos.
Timo, was ist? Du lächelst.
Also, das Internet war kaputt.
Ja, hast du repariert aber.
Naja, der Stream war nicht funktionsfähig.
Ach.
Ihr habt sozusagen live und exklusiv nur auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event.
So soll sein.
Quatsch. So. Und dann habe ich so ein bisschen hier Instagram live gemacht, dass die Leute das auch mitkriegen.
Ja.
Ich wurde bepöbelt, dass ich hier auf der Muffe liege, auf der Kreuzschiene, wo man alles kaputt machen kann. Jetzt
kannst du es mal größer machen.
Am Ende wird man dann gefeiert, wenn es dann wieder läuft.
Verpasst. Ja. Wir überziehen jetzt auch 10 Minuten. Ja.
Übrigens, falls für die Leute, die sich nicht so auskennen, Kreuzschiene ist die beste Ausrede immer.
Ja.
Ah, wir haben 10 Minuten gar nicht gesendet.
Ja,
das lag da. Ja, woran lag das denn?
An der Kreuzschiene.
Kein Mensch weiß, was die Kreuzschiene ist, aber damit ist alles beantwortet.
Kannst du mal kurz in die Senderabwicklung gehen und ein Testbild holen? Ein liebgewonnener Gag. Danke, Timo.
Ja.
Ehren-Timo. Danke, Timo. Dankeschön. Danke. Wir haben geredet über Atletico Madrid.
Ja.
Und über Newcastle United.
Ja.
Und machen jetzt einen galanten Schwenk in Richtung Topspiel.
Jetzt?
Ja. Zum Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Marco Rose. Ich nehme mal Marco Rose. Stellvertretend für komplett Leipzig, die in den letzten Wochen ordentlich bezahlt haben und am Samstag was bekommen haben, was man aus Dortmunder Sicht vielleicht aberwitzig finden kann, weil diese zweite Hälfte lief nur in eine Richtung, lief nur für Borussia Dortmund. Die 3 Punkte sind in Leipzig geblieben und so verlebt Marco Rose jetzt eine vergleichsweise ruhige Länderspielpause. Die sei ihm gegönnt.
Wenn ich da fragen darf, weil ich habe das Topspiel komplett mir angeschaut.
Ja.
Ich habe dann heute den Ablauf gesehen, habe gesehen, du wählst Marco Rose als den Fuß der Woche.
Ja.
Also zweite Hälfte war absurd, muss ich ehrlich sagen. Sowas habe ich selten
gesehen.
Also wie Borussia Dortmund die aus den Hosen gespielt hat.
7 Minuten, 12 Top-Chancen, 3-mal Aluminium.
Allein in der zweiten Hälfte Expected Goals wert 3,0 oder mehr noch sogar.
Ja.
Findest du die Kritik an Rose berechtigt? Findest du sie unberechtigt?
Ich finde, dass es im Moment keinen besseren gibt für Leipzig als Marco Rose.
Echt?
Ja. Weil er mit ganz vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die er im Zweifel gar nicht zu verantworten hat.
Zum Beispiel?
Ich finde, der Kader ist nicht groß genug für die Ansprüche, die man in Leipzig hat. Er hat auf wichtigen Positionen Verletzungsprobleme, die dieser Verein nicht gleichwertig ersetzen kann, egal ob das Xavi Simons war, den du ja in der Hinrunde praktisch nicht zur Verfügung hattest. Und jetzt, wo er so langsam aber sicher zurückkommt, immer wieder einsetzen musst, weil dir einfach eine Alternative fehlt auf der Position. Und du kannst ihn nicht gleichwertig ersetzen. Und wenn du aber den Anspruch hast, in der Champions League weit zu kommen, also im Europapokal weit zu kommen und in der Bundesliga, und den Anspruch hat RB ja, in der Bundesliga um die Meisterschaft mitzuspielen, dann ist es fahrlässig, sich nur also auf einen festzulegen. Also quasi diesen einen Unterschiedsspieler. Und wenn der nicht kann oder nicht in Form ist, dann haben wir halt keinen. Das ist dann, finde ich, zu kurz gesprungen. Sie haben in den letzten Jahren einen personellen Aderlass gehabt von, ich glaube, 8, 9 Top-Spieler, die du alle so im Großraum 40 bis 60 Millionen verortest. Und es ist RB Leipzig halt auch mal in einem Jahr nicht möglich, Spieler von solcher Qualität zu holen, die dann diese Entwicklung durchmachen, wie es Guardiol beispielsweise gemacht hat, wie es Dani Olmo beispielsweise mitgemacht hat. Und so kannst du ja noch 7, 8, 9 durchgehen, die sie alle verloren haben. Und in diesem Jahr ist es eben nicht so, dass da 2, 3 Kanonen dabei waren, die sofort gezündet haben. Nusa zum Beispiel hat vielversprechende Ansätze gezeigt, verletzt. Schlager, der vielleicht wichtigste Mann im System, lange verletzt. Zwischendurch mal 3, 4 Spiele gemacht, dann wieder mit Knieproblemen ausgefallen. Jetzt am Wochenende erstmals wieder auf der Bank. Das ist, meine ich, der Part, den Marco Rose so nicht beeinflussen kann. Und er hat es trotzdem geschafft, diese Truppe zusammenzuhalten. Wann immer es eng wurde, also wirklich eng wurde für ihn oder für die Mannschaft oder für beide zusammen, haben die performt. So gesehen im Pokal gegen Wolfsburg. Und jetzt natürlich mit etwas Glück am Wochenende auch gegen Borussia Dortmund. Weil das war ein ganz dicker Dreier.
Aber ich wundere mich schon so ein bisschen, muss ich sagen. Wir kritisieren Borussia Dortmund auch sehr hart.
Ja.
Und ich finde, Leipzig hat dieselben Ansprüche. Und ich finde die Saison von Leipzig bislang brutal enttäuschend. Alles, was du sagst mit Verletzungen, das akzeptiere ich definitiv. Ja. Also, was ich Marco Rose als Plus machen würde, ist der Pokalsieg. Ja. Und dass er anscheinend ja nie den Draht zur Mannschaft verloren hat. Das merkt man ja auch. Das ist gut. Was ich allerdings durchaus schon auch mal kritisch sehe, der Abstand gefühlt zu den Bayern, zur Bundesligaspitze, ist eher größer geworden. Ja. Das hat ja auch Oliver Minzlaff klar angesprochen. Ja. Wenn man die Bayern mal schwächeln, waren sie nicht da in der Meisterschaft.
Ja.
Und du hast mit Recht gesagt, das ist Wahnsinn, was die für Spieler geholt haben und wie sie teuer verkauft haben. Und Kunku müssen wir zum Beispiel auch erzählen.
Genau,
Kunku,
ja.
Trotzdem ist dieser Kader, der da steht, selbst mit den Verletzten, musst du unter den ersten 4 oder 5 einlaufen.
Ja.
Und dass Mainz und Freiburg vor dir ist, das und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, da sage ich ganz klar, das ist mir deutlich zu wenig dieses Jahr.
Ja, aber das kannst du ja immer noch gewährleisten, weil die Saison ist ja noch nicht fertig.
Ja,
also du kannst, wenn wir am Ende darüber reden, dass RB Leipzig 6. oder 7. geworden ist, jetzt im Pokal in Stuttgart möglicherweise ausscheidet, Champions League wissen wir alle, dann ziehst du einen Doppelstrich und sagst, es war eine enttäuschende Saison. Aber die Saison kann ja noch so ausgehen, dass er DFB-Pokalsieger wird, also Marco Rose und RB Leipzig, und unter die ersten 4 in der Tabelle kommt. Und damit wären sie ja voll im Delta der Ziele. Wobei, auch da kannst du natürlich sagen, der Abstand zur Spitze ist noch größer geworden.
Und die Champions League, sie hatten schwere Gegner, aber auszuscheiden in der Vorrunde, das ist auf gar keinen Fall RB-Anspruch.
Natürlich.
Und ich finde, auch dafür ist der Kader eigentlich zu stark, trotz aller Verletzten.
Ja, ich finde so ab 14, 15 flacht es ab. Und das sind einfach 3, 4 tragende Säulen im Kader, auf die kann RB nicht verzichten, weil sie nicht in der Lage sind, das gleichwertig zu ersetzen.
Ich finde aber trotzdem, bei Dortmund gibt es auch Verletzte und da gibt es auch Gründe. Die sind aber zumindest noch im Viertelfinale der Champions League und da sind wir meiner Meinung nach auch zu Recht kritisch. Und ich finde, Leipzig, vielleicht liegt es auch daran, dass Leipzig jetzt bundesweit natürlich gesehen wird, aber jetzt vielleicht die Leute nicht so auffühlt wie Borussia Dortmund.
Ja, also das ist schon so.
Ich finde, dass die Bilanz in diesem Jahr, und ich habe mich bei Marco Rose, wenn wir jetzt mal über ihn selber sprechen, er hat in Salzburg hervorragend gearbeitet damals, weil er auch internationale Akzente gesetzt hat. Er hat in Gladbach am Anfang hervorragend gearbeitet. Dass er nach 15 Monaten dann mit Borussia Dortmund verhandelt hat, hat mir persönlich nicht gefallen, weil er hatte vorher gesagt, was Gladbach für ein großartiger Verein ist.
Aber im Rahmen seines Vertrags.
Ja, aber trotzdem. Ne? Wenn du sagst, Gladbach ist ein geiler Verein, ich will da was in die Vitrine stellen, dann finde ich, hat mir das nicht gefallen. Ich finde, in Dortmund ist er Vizemeister geworden, trotzdem früh aus Europa ausgeschieden und aus dem Pokal.
Ja.
Und in Leipzig habe ich jetzt gedacht, okay, da kommt er her, er hat den Pokal gewonnen, er hat Kredit, dass er da diesen letzten Schritt macht, den du vielleicht machen muss, um dann ein Spitzen-Top-Trainer in Europa zu sein.
Pokalsieger, Supercup-Sieger.
ist für mich noch zu wenig, um jetzt zu sagen, das ist absolut europäisches Regal. Nicht, dass ich ihm das nicht zutrauen würde, ja, aber mir ist, also wir kritisieren Kovac, wir kritisieren Terzic, wir haben Sahin kritisiert und ich finde, dass Marco Rose noch relativ gut
dabei wegkommt. Man kann ihn ja auch kritisieren. Ja, genau. Also das bleibt ja ungenommen.
Genau.
Das sage ich ja, das kann auch eine enttäuschende Saison noch werden.
Und ich finde sie bisher schon enttäuschend, aber
sie können sie halt noch retten.
Ja, eben, also ich finde,
Dortmund kann sie übrigens auch retten, wenn sie die Champions League gewinnen.
Natürlich. Ja, natürlich. Also das ist einzige Ziel, was noch steht. Wir reden jetzt nicht über den Tabellenelften. Da hat dieses Spiel hat schon was gemacht.
Ja.
Auch wenn du am Ende sagen musst, wir können viel über Taktik reden. Hm. Am Ende hängt es halt auch mal daran, steht das Tor 5 cm weiter links oder 5 cm weiter rechts? Oder ist es 5 cm höher oder niedriger?
Der Faktor ist nie zu unterschätzen.
Also Dortmund kann das Spiel auch gewinnen.
Ja.
Mit dieser furiosen, wie entfesselt, haben die da aufgespielt.
Genau.
Und es fällt wirklich schwer, da irgendwas dran zu bekritteln. Weil das springt mir dann zu kurz zu sagen, naja gut, die hatten in der zweiten Möglichkeit, in der zweiten Hälfte Möglichkeiten für zwei Spiele.
Genau. Und dann gewinnst du bei einem direkten Konkurrenten.
Genau, bist auf einen Punkt dran. Und
genau,
sagst dann,
hast du den Europapokal im Visier und stehst unter den letzten acht in Europa. Ja. Das muss man dann auch sagen.
Ja, definitiv, definitiv. Aber weil wir jetzt mal explizit eben den Themenkomplex Marco Rose und RB Leipzig, ich finde, es ist noch zu früh, um ein abschließendes Urteil zu fällen, weil dafür sind sie in allen Wettbewerben noch zu aussichtsreich unterwegs.
Also ich glaube...
Also in allen Wettbewerben.
Wenn man das auch so hört und sieht, wie das so ist mit Oliver Minzlaff, sicherlich ist Jürgen Klopp eher einer, der auf Konstanz setzt, weil er die Trainersicht kennt und er kennt ja Rose auch sehr gut.
Ja.
Aber ich würde behaupten, wenn es nicht der Pokalsieg und nicht Platz 4 ist, dann ist Marco Rose nächstes Jahr kein Trainer mehr in Leipzig.
Könnte sein.
Also das würde ich denken, wenn ich das so deute.
Es ist jetzt nicht auszuschließen, aber das jetzt am Samstag waren starke erste 45 Minuten. Da haben sie wirklich gut gespielt. Da hast du die alte RB-Signatur wieder erkannt, fand ich. Das ist ihnen von Dortmund auch ermöglicht worden. Da tun sie sich dann leichter als gegen so einen Packeisgegner. Du hast die Woche vorher gesehen, Freiburg. Das Steineklopfen liegt ihnen nicht. Aber wenn du auch so einen lebensbejahenden Gegner hast wie Borussia Dortmund, dann können alle ein bisschen spielen. Es gibt ein bisschen Platz, es wird ein bisschen luftiger. Du hast gesehen, dass Xavi mit den ersten beiden Aktionen dann auch an Selbstbewusstsein gewann und das Spiel auch an sich reißen konnte und wie wichtig er dann auch für die Mannschaft ist, weil es halt einfach der Unterschiedsspieler ist.
Aber der hat zuletzt auch nicht so viel Unterschied gemacht, seitdem diese Verpflichtung fest war, war er ein bisschen ruhig geworden.
Das meine ich ja. Der kommt von einer langen Verletzung, kommt er zurück. Dann kommt er nicht so schnell rein. Dann sagst du normalerweise bei einem Top-Club, okay, du musst ihn auch mal rausnehmen. Aber du kannst ihn ja nur dann rausnehmen, wenn du eine gleichwertige Alternative hast. Und die hat, oder eine einigermaßen gleichwertige Alternative. Und die hatte Rose nicht.
Aber wie ist es denn eigentlich grundsätzlich, vielleicht auch mal an euch die Frage, auch an dich, Timo. Es war ja damals diese RB-Schule. Ich weiß noch, als Rangnick das erklärt hat und so am Anfang, wir wollen gar nicht mit dem Ball so viel machen. Wir wollen den Ball sogar absichtlich verlieren, um ihn in den ersten 3 Sekunden zurückzugewinnen, wenn der Gegner noch nicht sortiert ist, und dann daraus Tore machen. Ich habe das Gefühl, dass sich diese RB-Systematik komplett überholt hat. Weil im Nachhinein haben dann andere Mannschaften auch auf gute Staffelung, auf Pressing, auf gutes Defensivverhalten nicht so wild wie RB, weil vielleicht auch nicht das Spielermaterial so da ist. Aber die höchste Schule im Fußball ist es ja, ein Spiel kreativ zu gestalten, also einen Gegner zu bespielen, wie das die Bayern seit Jahren machen müssen, wie es Leverkusen macht, wie es Stuttgart teilweise letztes Jahr gemacht hat, wie es auch Gladbach per DNA manchmal macht.
Ja.
Und deshalb glaube ich, tut sich RB im Moment auch so schwer, weil, wie du sagst, hinten reinstellen, jetzt macht ihr mal was mit Ball, das könnt ihr gar nicht. Und das wäre etwas, was ich auch als Entwicklungsschritt bei RB dann schon erwarten würde.
Aber dann musst du es natürlich auch mit den entsprechenden Spielern unterfüttern. Also dann musst du ja auch diesen Schritt gehen, dann musst du möglicherweise auch mal akzeptieren, dass es mal ein Jahr gibt, was nicht unter den ersten 4 endet, wo du dann eben auch gezwungen bist, großflächigere personelle Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal gezielt auch verpflichten in Spieler, die den Ball wollen, die was mit dem Ball anfangen können, und wir müssen darauf aufbauend eine Philosophie entwickeln gegen Mannschaften, die defensiv gut gestaffelt stehen. die eigentlich versuchen wollen, uns mit unseren Premium-Waffen zu schlagen. Aber wir sind einfach zu gut und wir sind einfach zu stark. So wie es halt die Bayern, so wie es die Bayern machen. Das ist ja, Leipzig ist jetzt auf dem Weg, den nächsten Schritt zu gehen. Und diesen nächsten Schritt zu gehen, bedeutet eben auch möglicherweise Rückschritte in Kauf zu nehmen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Ich glaube,
die spielen seit 2016 in der ersten Liga, natürlich über wirtschaftliche Mittel verfügend, die ihresgleichen suchen, bei Mannschaften, die seit 10 Jahren in der ersten Liga oder 9 Jahren in der ersten Liga spielen. Aber sie waren nur ein einziges Mal nicht in der Champions League in der ganzen Zeit. Sind einmal Sechster geworden, ansonsten immer unter den ersten 4.
Aber ich glaube, dass das die auch nervt, dass wir nehmen die letzte Woche mal raus oder die letzten 2 Wochen, dass Leverkusen so dermaßen attraktiver spielt und dermaßen viel gewonnen hat jetzt einfach in dieser Zeit. Weil dieses Argument, wir kämpfen mit Dortmund um Platz 2, das zieht ja im Moment
alles nicht mehr. Aber Leverkusen hat doch meiner Meinung nach einfach einen zentralen Spieler, der diese, oder sagen wir zwei zentrale Spieler, die diese Mannschaft auf ein anderes Level heben. Der eine ist Wirtz und der andere ist Xhaka.
Sie haben aber auch Spieler, die da drumherum...
Und der Rest ist einfach qualitativ extrem hochwertig. Und sie kommen jetzt, wir kommen ja da noch hin, auch mal damit klar, dass Wirtz in Stuttgart fehlt, weil sie andere haben, die da in die Bresche springen können. Weil Xabi Alonso dafür gesorgt hat, dass es andere gibt, die in die Bresche springen können.
Ja, aber ich finde, Tah hat sich entwickelt. Ich
total.
Ich finde Palacio stark. Ich finde, dass Schick und Boniface treffen, wenn sie denn spielen dürfen.
Aber Tah spielt seit 10 Jahren in Leverkusen. Erst die letzten 2 Jahre hat er an Klasse gewonnen, an der Seite von
aber um dieses Thema zuzumachen, weil wir jetzt auch schon eine Viertelstunde darüber sprechen. Ja. Ich finde, jeder hat ein Budget und jeder entwickelt Spieler.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das Budget von Leverkusen größer als das von Leipzig ist. Und ich sehe im Moment einen großen Gap zwischen den beiden.
Hundertprozentig. Deshalb muss eine Mannschaft wie RB Leipzig sehr genau hingucken, was macht Leverkusen im Moment gut und was machen sie richtiger, auch wenn es das Wort nicht gibt, aber du weißt, was ich meine, richtiger, als es Leipzig macht.
Ja.
Und deshalb musst du darauf aufbauend dann auch die entsprechenden Spieler holen. Und brauchst halt Adli und brauchst halt Teller und brauchst halt Boniface und brauchst halt Schick. Und machst es mit Mittelstürmer und ohne Mittelstürmer. Mit 3 Zentralen. Alex Garcia, Xhaka, Palacios, Andrich. 4 Zentrale sogar. Da, also ist ja alles möglich.
Übrigens, um das nur noch zu sagen, also auch mal ganz klar Gratulation an die Bayern, wie sie die beiden Spiele bestritten haben.
Ja.
Das war extrem stark.
Ja.
Ich sage ja schon seit Beginn der Saison, die können auch ins Finale der Champions League kommen.
Ja.
Ich fand es ein bisschen schade für den Spannungswettbewerb, dass Leverkusen sich, glaube ich, die schlechteste Woche der Saison jetzt gerade genommen hat. Du siehst an Liverpool, das passiert auch anderen.
Ja.
Trotzdem teilweise die Häme der Kommentare, wo seid ihr denn jetzt und Wirtz im Hinspiel, du kannst ja gar nichts gegen Musiala, da frage ich mich wirklich, was dieser Wahnsinn dann soll. Also vor 4 Wochen.
Gut, das ist ja.
Nein, aber.
Das ist ja klassische Fansicht.
Ja, aber es wurde ja teilweise schon so getan, als wenn es das Spiel von vor 4 Wochen zum Beispiel gar nicht gab. Da haben sie auch übrigens nicht gewonnen, das muss man dann schon festhalten. Deshalb ist Bayern dies Jahr auch die beste Mannschaft. Aber das waren natürlich schon ein paar Umstände im Hinspiel. 3 individuelle Fehler, wir haben das hier besprochen.
Ja.
Und im Rückspiel ohne Wirtz finde ich chancenlos, weil die Bayern es auch sehr gut gemacht haben. Heißt aber nicht für mich, dass ich das vergesse, wie die letzten 2 Jahre in Leverkusen gelaufen sind. Und Leverkusen jetzt den Status einer internationalen Spitzenmannschaft abzusprechen, ist mir zu viel.
Nein, absolut. Also da ist jetzt nur auf nationaler Ebene ist ein Herausforderer gewachsen.
Ganz genau.
Ein ernsthafter Herausforderer, der zu 100% ernst genommen wird von
den Bayern. Genau, das war für die Bayern das wichtigste Spiel seit 3 Jahren.
Ja.
Ich weiß nicht, darf ich noch einen Satz bei den Bayern sagen oder ist jetzt Werbung?
Nee, ist noch ein bisschen.
Eigentlich hast du viele Sachen, die du gerade gesagt hast, schon vergangene Woche gesagt.
Was?
Hat er was zu Benno Schmitz gesagt?
Nein, das ist mir gerade so aufgefallen.
Moment, letzte Woche war doch Montag und dann war doch Dienstag erst das Spiel in Leverkusen. Wir reden also jetzt über das Ausscheiden von Leverkusen trotzdem gesprochen.
Ist mir gerade so aufgefallen.
Der Säulenchef.
Ich hörte euch gerade so zu, verträumt und dachte, ja,
aber ich muss noch eins sagen. Ja. Weil wir, also das habe ich wirklich mit Interesse beobachtet. Du warst ja letzte Woche im Dienst des Herrn unterwegs.
Ja.
Und Buschi und ich haben über Obich gesprochen.
Mhm.
Und Buschi hat Obich über den grünen Klee gelobt.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich höre von allen, das ist das größte Talent. Ich finde, der hat's hat auch gegen Leverkusen und Bochum keine Schwächen gezeigt.
Ja.
Ich habe dann die Frage gestellt, was passieren könnte, wenn Leverkusen vielleicht früh ein Tor schießt und das hektisch wird. Wie das für ihn ist. Dann hast du ja kriegst du ja Anschriften auch persönlich, als der dann beim Stande von 1-0 in Leverkusen zwei Bälle sehr gut hält. Ihr habt ja alle keine Ahnung, hetzt über den jungen Torwart. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Keiner von uns hat ansatzweise über Obig gehetzt, sondern total gut über den geredet.
Ich hab's mir angehört.
Genau, das war alles in Ordnung. Ja. Und dann so, ihr Besserwisser, ihr habt die auch mal angefangen. Hey, dachte ich, was ist denn jetzt los? Und dann würde nach zwei Paraden, die gut waren, aber ja nicht mehr spielentscheidend waren, habe ich von allen nur gehört, das ist der künftige Nationaltorhüter. Und jetzt bei dem Ding von Union, jetzt ist wieder alles schlecht.
Ja.
Das ist so, so gestört, muss ich ehrlich sagen.
Ich war, bevor wir jetzt in die Pause gehen, ne, ich war beim Hinspiel im Stadion, wo der eingewechselt wird. Und mir ist echt das Herz aufgegangen, weil ich mir gedacht habe, was kann dir denn Besseres passieren? Du kommst rein in die Flow-Phase der Bayern. Ne? Kriegst noch drei Rückpässe,
und
wo du 30 Meter, wirklich, wo du das ganze Stadion ging mit. Ja. Es ist, ich leide ein bisschen mit ihm, oder weil 20 Jahre jung und jetzt in Köln war die Situation schwierig.
Ausgebildet, aber beim Weißen Ballett.
Nein, aber die Situation war halt schwierig für ihn, weil dann Schwäbe halt wieder dran kam, er saß auf der Bank und das ist auch gesagt, also dann wechselt er für 8 Millionen zu den Bayern und alle sagen, was will der denn für 8 Millionen, was wollen die Bayern denn mit dem? So, dann weißt du aber, dass jeder Torwartexperte sagt dir, das wird auf Sicht, wird der deutsche Nationaltorhüter. Also es lasst einen Riesendruck auf dem Jungen. Dann kommt er rein, spielt klare Bälle, das Stadion jubelt spitze. Und dann hat er im Rückspiel, hat er einen ruhigen Abend gehabt, hat zwei, drei gute gehalten. Mhm. Alles in Ordnung. Also der Einstieg war doch optimal. Mhm. Jetzt, mit dem vergangenen Wochenende, wo ihm der Ball so komisch wegfliegt. Jetzt tritt er ein in die Phase, wo er die Schwere und die Größe des Vereins merkt. Und das, ich wünsche mir sehr, dass er damit adäquat umgehen kann.
Weil die Frage ist ja, wenn Neuer jetzt zurückkommt, dann hast du ja erstmal auch keine Möglichkeit, das dann wieder auszubessern. Ja. Ne?
Weil es ist ja klar, ich habe das jetzt in den Medien schon gelesen, müssen die nochmal den Torhüter wechseln. Also das ist klassischer Bayern-Mechanismus, das ist völliger Quatsch eigentlich. Der hat den Ball fallen lassen. Das erste Spiel von Neuer in München war es Igor de Camargo, wo er am Ball vorbeigeflogen ist. Weißt du, langer Ball gegen Gladbach. Das hat nichts zu sagen, es passiert. Aber in München kriegt das Ganze eine besondere Wucht.
Ja.
Jeder Ball, den du dir selbst reinklopfst, dann auch noch im Vergleich zu Neuer, hat dann nochmal eine besondere Wucht. Aber Neuer hat es ja selbst erlebt. Und dann da durchzumarschieren und klar zu bleiben und stabil zu bleiben, das
aber
ist eine große Herausforderung im jungen Torhüter.
Es ist genauso Wahnsinn, nach zwei guten Paraden in Leverkusen zu sagen,
natürlich,
das ist der neue Nationaltorhüter.
Natürlich.
Genauso wie es Wahnsinn ist, jetzt nach einem Fehler bei Union.
Aber es ist für ihn als jungen Torwart, es ist halt Balsam für die Seele, dass du merkst, okay, das Stadion steht hinter mir, ich habe volle Unterstützung, ich halte noch zwei gute Bälle, der ist auf dem Bankett nochmal Express des Verbes erwähnt worden und hervorgehoben worden. Das macht ja was mit einem jungen Torhüter. Und das hat mich jetzt für ihn persönlich, geht es gar nicht um Bayern, sondern für ihn persönlich als Mensch hat mich das gefreut. Und weil ich weiß, was passiert, wenn ihm mal einer reinfällt, komisch, was dann ja auch am Wochenende passiert ist. Und jetzt beginnt der Moment, wo du halt die Arschbacken zusammenkneifen musst und da durch musst. Und wenn er das schafft, wird er ein Riesentorhüter. So, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause, dann reden wir über den Meisterkampf, über den VfB Stuttgart müssen wir reden und über den Hamburger Sportverein, das wollen wir nicht unterschlagen. Kurze Pause, gleich sind wir wieder da.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Spitze.
Ist schon spitze. Wir führen 3-1. Kurz vor Ende der ersten Hälfte. Anderes
Paco, Thema. The Pack.
Ja, The Pack führt mit 3-1 gegen Bürgeramt. So, wir wollen mal ganz kurz über den VfB Stuttgart reden. 18 Punkte nach Führung verloren. Gestern auf dramatische Art und Weise gegen Bayer Leverkusen. Spät, aber wieder wirkungsvoll.
Ich finde auch da, ich muss halt viel kritisieren. Klar kann auch der VfB Stuttgart mit dem Pokalsieg die Saison retten. Und du hast uns in aller Ausführlichkeit erzählt, dass sie alle Angst vor einem Absturz hatten.
Ja.
Aber das ist einfach eine schlechte Rückrunde. Und ganz viele dieser Spieler, die wir im letzten Jahr alle zu Recht so hoch gelobt haben, sind völlig außer Form. Führig ist außer Form, Wagnumann ist außer Form, Undaf ist außer Form. Und wenn man sich so ein kleines bisschen auch mal umhört, greifen jetzt so ein bisschen auch die Mechanismen, die es in erfolgreichen Fußballmannschaften gibt. Letztes Jahr sind die einfach durch alles durchgeflogen. Die haben Fußball gespielt, das war fast zum Verlieben.
Ja.
Und jetzt hast du so in der Kabine, oh, was fährt der denn eigentlich für ein Auto? Und auf wen ist denn der Vertrag, wird verlängert? Und wie viel verdient der denn? Das ist jetzt nicht einfach nur billig dahergeredet. Es sollen sich da so zwei, drei durchaus auch mal hervortun. Und jetzt ist für mich zum Beispiel auch die Frage, wie kriegen die die Kurve? Zum Beispiel in Undaf war als Nachfolger gehandelt von Radio Müller, der hat Nationalmannschaft. Ich glaube, der weiß selber nicht, wie ihm geschieht. Und der ist jetzt in einem richtigen Loch drin. Und ja, wie kommen die jetzt da raus?
Naja, das ist also die Stuttgarter Brudler sind wieder dran. So viel ist klar. Ich finde übrigens gar nicht, dass sie schlecht spielen. Ich finde sogar, dass sie jetzt gestern sehr gut gespielt haben.
Also gestern,
ja, immer wieder in den letzten Wochen einfach sehr gut abgeliefert haben. Aber was wir vorher über Atletico Madrid gesagt haben, die im Stream dabei sind, jetzt dabei sind, können es ja nochmal nachhören. Wenn du den Querschnitt der letzten beiden Jahre nimmst, haben die ja auch im letzten Jahr ganz viele 50-50 Spiele gewonnen. Und dadurch gar manches Spiel noch besser gemacht, als es eigentlich war. Die haben keinem was gestohlen, haben keinem was weggenommen, aber die haben jetzt im Moment, jetzt Leverkusen lassen wir mal außen vor, weil das ist ja letztes Jahr auch zwei, dreimal passiert, dass sie hinten raus kassiert haben und dann eben das Spiel nicht gewonnen oder gar verloren haben. Aber so im Querschnitt der letzten beiden Jahre ist das schon alles okay, finde ich. Die Frage, die Sache ist die, dass sie jetzt mit ganz anderen Maßstäben gemessen werden als in der Vorsaison. Und sie haben ja trotzdem Leistungsträger verloren. Gyarassi, Anton. Haben andere dazu gewonnen. Aber mussten ja auch damit rechnen, dass einer wie Undaf, der ein absoluter Überflieger war in der letzten Saison, dass der mit so kleineren Leistungseinbrüchen zu tun hat. Weil es bleibt ja nicht aus. Da springt jetzt Woltemade in die Bresche, der wieder gut gespielt hat gestern.
Sehr.
Bei allem, was ich gesehen habe. Ohnehin eine sehr, sehr gute und sehr, sehr stabile Saison spielt. Ich glaube trotzdem, die Stuttgarter kommen ein bisschen zu schlecht weg, punktemäßig. Das ist so. Aber es reicht noch nicht für eine Generalkritik. Weil wenn die am Ende Sechster werden und du den Querschnitt nimmst, Platz 2 in der Vorsaison, Platz 6 in dieser Saison, dann ist das aber absolut gerechtfertigt bewertet.
Naja, aber gestern, das nehme ich gern mal raus, weil das Spiel war tatsächlich Spektakel, aber du verlierst es am Ende. Das letzte Woche in Kiel war kein gutes Spiel.
Nein, na gut.
Und man sagt jetzt, Gyarassi ist weg, stimmt. Alle arbeiten sich ein bisschen an Demirovic ab, aber der hat, glaube ich, schon 10 Tore gemacht. Ja? Also so schlecht.
Ich arbeite mich an gar keinem ab.
Nein, sondern ich sag nur, wir können natürlich sagen, ja, Leipzig ist im Umbruch und hat Verletzte und Stuttgart im Querschnitt.
Nein, die haben okay, alle Themen, das
ja,
will ich
damit
sagen.
Ja, die haben Themen, aber trotzdem stehen der SC Freiburg und Mainz 05 vor ihnen.
Die haben halt keine Themen.
Nein, und deshalb können wir ja auch, ich meine, wir haben den VfB Stuttgart letztes Jahr hier in den Himmel gehoben.
Ja.
Deshalb ist meine Meinung, ich glaube, die haben die letzten 4 Spiele in der Bundesliga verloren, dass sie eine große Chance liegen lassen, diese Mannschaft, die jetzt sicherlich auch ein bisschen kostet, lassen Europa fast liegen. Auch für Sebastian Hoeneß wird das wichtig sein, die ist die Perspektive.
Ja.
Und ich glaube, dass es eine große Aufgabe ist, so einen Erfolg wie im letzten Jahr zu bestätigen. Und dass eben die Kabine auch bei sich bleibt. Also nochmal, das kann auch alles sein. Und es kann auch eine Anhäufung von negativen Dingen sein. Aber ich finde, dass Stuttgart nach der Vorrunde, die ich wirklich völlig okay fand, auch mit der Belastung, irgendwas scheint mir seit diesem 0-4 gegen Paris geschehen zu sein. Weil der ein oder andere dann doch vielleicht brutal enttäuscht war. Wir haben noch nicht mal die Gruppenphase
mag sein.
Also im Moment, finde ich, ist das eine schwierige Situation für den VfB.
Aber du hast halt in Stuttgart das Thema einer erfolgreichen Saison. Das hast du ja in Stuttgart immer gehabt.
Ja.
Auf erfolgreiche Spielzeiten folgten brutale Niederschläge.
Aber die Vorrunde war ja trotzdem okay.
Also, okay, wenn diese Saison aber einigermaßen im Rahmen bleibt, ob sie jetzt Europa noch erreichen oder möglicherweise knapp verpassen, also irgendwo zwischen fünf und acht werden die landen. Davon bin ich überzeugt, weil dafür ist die Mannschaft einfach zu stark. Dann glaube ich schon, also sie haben nicht 1-1 das Vorjahr bestätigt, aber sie sind im Rahmen des Vorjahres und haben eine Chance, stabil zu werden in ihrer Weiterentwicklung, weil du ja nicht vergessen darfst, dass Stuttgart ja auch aus so einer Fahrstuhl-Dynastie kommt. Ne? Die haben vor, wann waren sie in der zweiten Liga? Vor 4 oder 5 Jahren zweite Liga gespielt. Also die müssen sich jetzt auch wieder erstmal stabilisieren, auch wirtschaftlich stabilisieren. Die sind ja letztes Jahr Vizemeister geworden. Das war ja Transferpolitik, den ausgeliehen, den mit Option. Also die haben ja da in den Niederungen des Transferrechts haben die ja waren die ja aktiv, um ihre Spieler zu holen und auch zu halten. Und jetzt gehen sie ja wieder den Schritt, haben natürlich ein wahnsinniges Invest mit UNDAF getätigt, der jetzt im Moment nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte.
Der kommt ja wieder.
Davon bin ich überzeugt und bei Fürich bin ich es auch, weil die Qualität ist einfach zu hoch. Aber die sind innerhalb eines Jahres from zero to hero,
ja, aber das ist
Nationalspieler, jetzt nicht. Jetzt muss er erstmal damit klarkommen, dass er jetzt im Moment nicht für die Nationalmannschaft
nominiert. Ja, aber trotzdem, wird. Du kannst ja sagen, du hättest ja auch keinen vermitteln können, dass du nach Guirassy auch noch UNDAF verlierst. Verstehe ich ja alles.
Ja.
Und ich finde die Karriere von UNDAF beeindruckend.
Ja.
Aber die andere Frage ist ja, ist UNDAF ein internationaler Topstürmer, wie er letztes Jahr teilweise gehandelt
das
wurde?
Das muss er beweisen.
Oder war letztes Jahr auch ein Ausreißer nach oben?
Nein, aber das muss er beweisen.
Wer hält die alle zusammen? Wer ist jetzt Führungsspieler?
Ja.
Also man sagt zum Beispiel immer, ich höre immer Stiller geht zu den Bayern Nationalspieler. Das ist ja vom Naturellen ganz ruhiger Typ.
Ja.
Karasor weiß ich jetzt nicht so. Es gibt ja viele, die sagen auch, dass Waldemar Anton jemand war, der die Kabine zusammengehalten hat, der jetzt in Dortmund auch viele eigene Probleme hat. Ne? Aber das sind alles Mechanismen in einer Mannschaft, die arbeiten gerade und sie arbeiten jetzt in der Rückrunde nicht für den VfB.
Nein, das stimmt. Aber trotzdem würdest du mir recht geben, wenn die auf Platz 6 enden oder auf Platz 7 enden,
ich denke,
am Rande des internationalen Wettbewerbs oder Conference League, Europa League, ist diese Saison eine gelungene.
Kommt
der DFB-Pokal noch dazu.
Wenn du Champions League gespielt hast.
Ja, es muss dann die Europa League sein. Die Conference League wäre schon eine Enttäuschung. Da lege ich mich fest.
Finde ich auch. Ja. Wenn du ein Jahr gespielt hast in der Champions League, dann willst du nicht.
Nee, das ist ja klar.
Wir reden über eine Saison, in der Borussia Dortmund total hinterherhängt, in der Leipzig Probleme hat und der VfB Stuttgart hat schon, glaube ich, den Anspruch, sich mit Freiburg und Mainz zu messen. Auch wenn
absolut.
Das mit all den Sachen, die du richtig sagst, des letzten Jahren Erfolges, den musst du erstmal verarbeiten.
Ja.
Topspiel in Frankfurt nach der Länderspielpause. Ja,
das wird interessant.
Das wird
dickes Ding.
Ich glaube, danach haben sie ein recht gutes Programm.
Ja, dann ist Pokal.
Dann ist Pokal und dann haben sie.
Ja, aber das ist natürlich schon ein Big Point-Spiel.
Bochum, Bremen.
Auch Frankfurt hat gestern das Ding in Bochum gezogen. Das war eigentlich ein klassisches Eintracht-Spiel, was die verlieren.
Ja.
Nach dem Trauer Sanch, Wahnsinn, was der da gestern rausgeholt hat. Das ist übrigens ein sehr interessanter Torwart, weil der ja eine ganz andere Torwarttechnik hat als das, was wir so kennen. Ja. Ne? Monsterparaden dabei.
Ja. Glanz.
Glanzparaden dabei, genau. Gegen Ajax war ein Fußballfest. Mhm. Wobei, da hat sich der Ajax-Trainer auch, der hat ja 10-mal gewechselt, aber was Götze da gespielt hat.
Ja.
Aber ich fand es trotzdem, muss ich ehrlich sagen, kann man auch hier mal sagen, das mit dem Banner, das fand ich gestern, also das ist für mich, das sagt ja selbst Philipp Rech gesagt, dass ja der Vorstand der Eintracht, der ja nah dran ist. Also ganz ehrlich, es ist vorher bekannt, es geht nicht. Dann machst du 50 Minuten, alle betteln. Weißt du, das heißt doch immer, wir sind die Einzigen, die den Fußball lieben. Dann häng dieses Ding ab und dann hau nicht irgendwie beleidigt aus dem Stadion ab, weil du das Ding nicht aufhängen darfst. Also ich verstehe es einfach nicht.
Vor allen Dingen haben wir das Thema ja schon häufiger gehabt.
Ja, ne? Dreimal, aber es ist ja auch bekannt. Jetzt, Bochum wird nach der Saison was ändern müssen daran.
Ja.
Es geht da übrigens um Fluchtwege für Menschen, wenn was passiert im Stadion. Ja. Das ist keine Kirmesverordnung oder so.
Ja, bin ja völlig bei dir. Aber das ist ja ein Thema, das musst du ja bewältigen können. Also,
ja, aber wie gesagt,
also das musst du ja auch vereinseitig bewältigen können. Also es muss auch der VfL Bochum muss das
ja,
irgendwann mal.
Aber es war vorher klar.
Sagen, da kommen keine Banner hin. Punkt.
Genau, haben die ja vorher gesagt.
Das ist ja definiert.
Die Eintracht wusste es. Es war nichts, was neu kam. Und dann wurde es nach 50 Minuten Betteln und Bitten abgehangen. Und dann haben die Ultras der Eintracht das Stadion verlassen. Das verstehe ich nicht.
Ah, okay.
Wir loben die Eintracht immer für das, was die in Europa anzünden. Das ist sensationell.
Ja.
Aber dann bitte nicht irgendwie so, jetzt hat man uns das Ding da nicht erlaubt und jetzt gehen wir dann. Also das
ist dann Armdrücken, ne?
Ja, genau.
Genau, das ist Armdrücken.
Genau.
Und dann gibt es irgendwo im Netz gibt's dann Bilder, da sehen sie eine Fahne, wo das mal funktioniert hat vor ein paar Wochen. Die wurde dann aber irgendwie ein bisschen anders angebracht. Da gingen die Fluchtwege auf. Dann wird sich darüber aufgeregt. Ja. Regeln sind dafür da, gerade wenn es um die Sicherheit
ganz genau,
aller Menschen im Stadion geht.
Und es war vorher bekannt, das ist der zweite Punkt.
Mhm. Ja. Gibt es einen Zwischenstand eigentlich? Hast du irgendwas für mich? Hast du irgendwas nur einfach
heute ist
mal
ja spielfrei. Ja. Den Montag gibt es ja nicht mehr in der zweiten Liga. Oder was wolltest du?
Hast du einen Zwischenstand für mich?
Nichts verändert.
Was haben wir? 3-1 immer noch. Das stimmt auch. Oder lügst du mich an?
Das wirst du nachher sehen. Nein, stimmt.
3-1 immer noch.
Ja.
Ja, ist doch gut. Wie lange ist noch?
Wir haben jetzt noch genau 9 Minuten.
Das ärgert, wie es ihn ärgert.
Wir haben noch 9 Minuten.
Wie es ihn wahnsinnig ärgert.
Das können wir
Titelrennen.
Einfach machen.
Was passiert mit dem Titelrennen?
Ich hab heute
gibt's wieder eins.
Ich habe heute eins. Tatsächlich Zeit gehabt im Zug, hab's mir angeschaut. Es ist müßig, aber auch trotzdem schade, dass Leverkusen letzte Woche gegen Werder hat liegen lassen. Jetzt wären es 3 Punkte. Man weiß aber nicht, wenn die Bayern das gewusst hätten, ja. Dann hätten sie es. Ja. Die Bayern haben kein so brutal schweres Restprogramm mehr. Ja. Sie haben ein paar unangenehme Aufgaben in Augsburg zum Beispiel, das kann ich mir vorstellen.
Ja, aber man guckt drauf, ne, und ist so geneigt zu sagen, da ist Dortmund noch, und da ist Leipzig noch.
Leipzig aber, ist in Leipzig,
aber,
ja.
Aber sind das zwei Mannschaften, die den Bayern im Moment wehtun?
Nee, oder aber
sind
Augsburg.
Sind das zwei Mannschaften, die Bayern so triggern, dass sie sagen, da passiert auf gar keinen Fall was? Also ich bin eher geneigt, zu sagen, in diese Richtung zu gehen und sehe so die Untiefen, so ein Heimspiel gegen St. Pauli zum Beispiel.
Das nächste,
ja, klar. Also das ist, ja, warum denn nicht?
Aber ich würde es mir wünschen, aber ich sehe keine Chance auf ein großes, spannendes Titelrennen, weil die Bayern meiner Meinung nach von den restlichen 8 Spielen vielleicht noch 2-mal was liegen lassen könnten, aber selbst das würde ja nicht reichen, weil das Torverhältnis auch besser ist. Ja. Müsste Leverkusen alles gewinnen und die Bayern müssen 7 Punkte verspielen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber diese Energieleistung von Bayer Leverkusen können wir auch nochmal hervorheben.
Vor allen Dingen nach dieser Enttäuschung.
Nach dieser Enttäuschung liegst du 2-mal mit 2 Toren zurück in Stuttgart, wo das Stadion explodiert. Und da so, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, da so Eier zu zeigen, ist schon.
Wenn du auch den Jubel gesehen hast von Leverkusen gestern, dann glaube ich, dass das einfach auch sehr wichtig ist, wenn du die nächste Saison im Blick hast. Weil ich glaube schon, dass Spieler wie Wirtz, der ist enttäuscht, Tah ist enttäuscht, gut, Tah wird ja wahrscheinlich eh gehen, das steht ja schon fest. Aber zu zeigen, hey, wir sind trotzdem noch da, auch mit diesem Trainer, mit dem Spirit nach so einer beschissenen Woche, das ist unheimlich wichtig für Leverkusen.
Zündest tatsächlich nochmal so die letzten Energiereserven und die haben ja tatsächlich mit dem DFB-Pokal, haben die ja noch ein Eisen im Feuer.
Da würde ich sogar sagen, am Ende Platz 2 in der DFB-Pokal, dann kannst du von einer sehr zufriedenstellenden Saison sprechen.
Erstmal auf der Alm bestehen.
Ja, klar.
Das ist das Schwierigste los für Bayer Leverkusen. Das ist das Schwierigste los.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Und wir haben hier schon, ich habe da was gesagt, gegen Freiburg hat Bielefeld keine Chance, weil Freiburg es ja immer schafft, schwächere Konkurrenten eigentlich zu schlagen. Ja. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Leverkusen da strauchelt. Nicht diese Leverkusener Mentalität.
Es fällt schwer zu glauben, aber Timo war auf der Alm. Ja. Ich habe das Spiel gesehen.
Was haltet ihr denn eigentlich von den Avancen der Bayern, dass jetzt auch noch die Schwester von Flo Wirtz angeblich gekauft werden soll, um ihm das Wohlfühlpaket?
Das ist ein bisschen geklingelt. Hm? Das ist ein bisschen geklingelt. Aber ich weiß nicht.
Also ich meine, sie klingeln ja immer lauter.
Ja, ich meine, aber dass sie Wirtz wollen, das liegt ja auf der Hand. Also die Überraschung wäre, wenn sie Wirtz nicht wollten. Es hat mal eine Zeit gegeben, da haben die Bayern jeden Spieler bekommen, den sie haben wollen, insbesondere aus der Bundesliga. Diese Zeiten sind vorbei, weil es für Wirtz durchaus auch Sinn machen könnte, noch ein Jahr in Leverkusen zu spielen.
Die Frage ist ja auch eigentlich, hat Wirtz überhaupt jetzt so viel Bock auf den Verein Bayern München? Das ist ja auch mal eine Frage, die man stellen darf.
Genau, das ist ja auch eine Frage, die sich jeder Spieler jetzt ernsthaft stellt mittlerweile. Ja. Ist es so, gibt's nicht vielleicht, das, was ich nicht weiß, ist nicht vielleicht Real Madrid sein Traum? Die am häufigsten auf dem Champions-League-Pokal stehen, die dann auch bei Atletico mal ein grobes Spiel gewinnen.
Übrigens, das finde ich interessant. Rudi Völler hat ja damals gesagt, der hatte ja auch ein Angebot von den Bayern. Und der hat gesagt, also da jetzt hingehen und Meister zu werden, was alle machen, nee, mache ich nicht. Der ist damals nach Marseille gegangen. Ja. Der hat ja nicht viele Pokale gewonnen, aber die wichtigsten. Ja. Champions-League mit Marseille und den Weltmeisterpokal. Ja. Ne? Und vielleicht ist für Wirtz, es gibt durchaus Leute, die sagen, der war jetzt nie so der große Bayern-Fan und vielleicht hat der eine ganz andere Ambition. Vielleicht findet der es geil, mit einem deutschen Verein gegen die Bayern was gewonnen zu haben und sieht sich dann bei Real Madrid oder in der Premier League, was weiß ich denn. Ja. Ne? Ich finde, die Hänge, also Leverkusen geht auch gut damit um, dass sie irgendwie sagen, der hat alle Zeit der Welt. Natürlich müssen die Bayern sich um so einen Spieler Gedanken machen, das ist ja gar keine Frage.
Also.
Ne? Aber ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt tippen würde, ich bin keiner von denen, die sagen, der muss in der Bundesliga bleiben und deshalb zu den Bayern gehen. Wenn der noch zu den Bayern geht, dann wird es ja noch ungleichgewichtiger zwischen dem Rest.
Naja, wenn es Bayer Leverkusen tatsächlich gelingt,
ja,
einen Großteil des Kaders zusammenzuhalten, inklusive Xabi Alonso, ja, glaube ich, dass das nochmal ein Jahr,
genau,
auf absolutem Top-Level geben kann, mindestens.
Richtig.
Und da hängen ja ganz viele Dinge zusammen. Also, dass Xabi Alonso irgendwann Trainer wird von Real Madrid, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Mhm. Die Frage ist nur, wann. Das hängt natürlich aktuell auch ein Stück weit an Ancelotti. Also, ja, was holt Real Madrid in dieser Saison? Werden sie Meister und Champions-League-Sieger? Werden sie nur Meister? Werden sie nur Champions-League-Sieger? Und ist das dann der Abgang für Helden, für Don Carletto? Oder aber sagt er, das macht, wisst ihr was, das macht mir hier so viel Spaß. Ja. Wir werden jedes Jahr Champions-League-Sieger, ja, und spanischer Meister. Ich mache noch mal ein Jahr weiter, das kann ja sein.
Aber willst du als Xabi Alonso Nachfolger von Ancelotti werden, wenn der schon auch wieder die Champions-League gewinnt?
Auch das ist ja ein Punkt.
Ja.
Auch das ist ja ein Punkt.
Ja, natürlich.
Also es kann ja total Sinn machen, für Xabi Alonso noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben. Und weißt du was, der hätte überhaupt kein Problem, da noch ein, nein, Jahr zu bleiben. Also es wäre für ihn völlig in Ordnung.
Der ist ja auch so besessen vom Fußball,
total,
dass der ja auch immer noch Bock hat, mit dem Spieler Nummer 18 in Bayer Leverkusen, richtig, sauberes Passspiel
und
zu
dann
üben.
Sagt, und dann,
ja,
sagt
Wirtz, so,
pass auf, hier bin ich verletzt, hier wäre ich vollständig umsorgt. Ja. Keiner vergisst mich. Alle warten, bis ich wieder zurückkomme.
Ich bin
alle
auch noch
freuen
in der
sich,
Nähe meiner Heimat.
Wenn ich wieder da bin, die Familie ist, ja, da. So, ist alles in Ordnung. Ja. Also auch das ist ja etwas, das ist ja total menschlich und total nachvollziehbar.
Und es gibt ja tatsächlich, das habe ich ja gerade eben nochmal gesagt, es gibt ja tatsächlich auch Spieler, die auch einen Anreiz daran sehen, mit einem anderen Verein gegen die Bayern etwas zu erreichen. Es ist ja nicht jeder automatisch in Bayern-Bettwäsche groß geworden.
Ja, oder du hast dann die andere Situation, wie beispielsweise Kimmich, der sagt, Familie hier, tief verwurzelt, hier ist alles in Ordnung für mich, die Welt ist schön, ich werde hier verehrt, geschätzt, gewertschätzt. Also verlängere ich hier, weil ich nochmal Meister werden will, weil ich mit Bayern jedes Jahr um den Champions-League-Titel mitspielen kann. Also ist ja total nachvollziehbar. Was sich wirklich verändert hat, ist die Tatsache, dass die Bayern nicht mehr jeden deutschen Spieler bekommen, den sie wollen.
Ja, und vielleicht hat Kimmich auch mal ausgetestet, was gibt's sonst für mich noch international,
ja,
für Optionen.
Ja.
Da gibt's natürlich nicht mehr viel über den Bayern.
Zahlen halt nicht so viele anscheinend. Ne?
Ja, und von Real und Liverpool gab's kein konkretes Angebot. Das ist nicht über mal ein Erkundigen hinausgegangen.
Ja.
Und bevor du nach Paris oder Arsenal zu Arsenal gehst, Arsenal schätze ich, wie die Fußball spielen,
ja,
aber dann kannst du dich auch, wenn deine Familie sich wohlfühlt, kannst du auch in München bleiben.
Total. Ne?
Weil Arsenal hat nicht mehr
außer gewonnen als die Bayern. Außer du hast den Kindheitstraum, ich möchte mal in London wohnen.
Auch das.
Dann kann so ein Angebot dann auch Sinn machen.
Natürlich.
Und dann kannst du sagen, naja, mit Arsenal nochmal Meister zu werden, wäre doch schön. Auch wenn ich es nicht werde, dann habe ich wenigstens, ja, mal 2 Jahre toll in London gewohnt.
Ja.
Toll. Fantastisch. Wir hätten noch 1:10. Es wurde natürlich alles gefordert, dass du noch was zum großen HSV sagst.
Naja,
ich würde dir 27 Sekunden dafür einräumen.
Ich war am Freitagabend da. Es war ein von A bis Z richtig guter Auftritt des HSV. In Magdeburg schwerer Gegner.
Einer der besten der letzten Zeit.
Top 5.
Top 5.
Es gab keine Konzentrationslöcher. Es gab einen überragenden Königsdörfer. Sie waren griffig, sie waren da. Aber ich warne jeden, der davon spricht, schon durch zu sein. Es sind 3 Punkte bis Paderborn auf Platz 3. Relegationen möchte ich einfach nicht mehr haben. Der FC ist einfach auch immer noch da. Die gewinnen ihre Spiele wie auch immer, aber sie gewinnen sie.
Wieder.
Paderborn spielt einen richtig guten Ball. Der Rest ist auch noch dahinter. Es war ein Statement-Sieg. Jetzt darfst du dich bis heute freuen und ab morgen Konzentration Elversberg.
14 Tage Pause. Nächste Woche wieder
Glanzparade. Aber es war geil, ich war da, ja, es war geil.
Das habe ich mir schon gedacht.
Jetzt hast du überzogen, jetzt reicht's mir. Mann.
Das war die Glanzparade für diese Woche. Wir sind schon wieder am Ende, nächste Woche an dieser Stelle wieder Frank Buschmann. Dann ist die Achillessehne auch wieder fit. Die 2 Herren sind auch da. Ich bin beim
Und
Fußball.
Du? Wie steht's denn eigentlich?
The Pack ist wie ausgegangen?
Weiß ich nicht.
Tell me.
4-2 gerade.
Gewonnen.
Weiß ich, sie spielen noch.
Sie spielen noch. 4-2 für uns. Sehr gut. Besser geht nicht. Schöne Woche, sportlich bleiben und tschüss.
Ciao.